Übersetzung. Der mit Glück gesegnete König Parikshit fuhr fort. O Brahmana, bitte erkläre mir im Einzelnen, wie und worauf der Geist gerichtet werden muss und wie die Betrachtungsweise gefestigt werden kann, sodass die unreinen Dinge im Geist eines Menschen entfernt werden können. Erläuterung. Die unreinen Dinge im Herzen einer bedingten Seele sind die Ursache all ihrer Schwierigkeiten. Eine bedingte Seele wird von mannigfaltigen Leiden des materiellen Daseins umringt. Doch aus grober Unwissenheit ist sie nicht imstande, diese Leiden zu beseitigen, die von unreinen Dingen im Herzen herrühren, welche sich dort während ihres langen Gefängnislebens in der materiellen Welt angesammelt haben. Die eigentliche Bestimmung der Seele ist es, dem Willen des höchsten Herrn zu dienen. Doch wegen der unreinen Dinge im Herzen zieht sie es vor, ihren ersonnenen Wünschen zu dienen. Diese Wünsche indes schaffen statt inneren Frieden nur neue Probleme und binden die Seele somit an den Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode. Diese unreinen Dinge in Form von fruchtbringender Arbeit und empirischer Philosophie können nur durch Gemeinschaft mit dem höchsten Herrn beseitigt werden. Da der Herr allmächtig ist, kann er seine Gemeinschaft durch seine unvorstellbaren Energien anbieten. Menschen, die unfähig sind, ihren Glauben in den persönlichen Aspekt des Absoluten zu setzen, wird die Möglichkeit geboten, mit seiner Virat Rupa, seinem kosmischen und persönlichen Aspekt, zusammen zu sein. Der kosmische und persönliche Aspekt des Herrn ist ein Aspekt seiner unbegrenzten Energien. Weil der Mächtige und die Macht identisch sind, kann sogar die Vorstellung seines unpersönlichen kosmischen Aspektes der bedingten Seele helfen, mit ihm auf mittelbare Weise zusammenzukommen und so nach und nach auf die Stufe einer persönlichen Beziehung erhoben zu werden. Maharaj Parikshit war bereits unmittelbar mit dem persönlichen Aspekt Shri Krishnas verbunden und daher war es für ihn eigentlich nicht notwendig, Shukadev Goswami zu fragen, wo und wie der Geist auf die unpersönliche Virat Rupa des Herrn zu richten sei. Trotzdem bat er um eine ausführliche Beschreibung dieses Themas, um denjenigen zu helfen, die unfähig sind, sich den transzendentalen persönlichen Aspekt des Herrn als Form der Ewigkeit, des Wissens und der Glückseligkeit vorzustellen. Nicht Gottgeweihte können sich den persönlichen Aspekt des Herrn nicht vorstellen. Aufgrund ihres geringen Wissens empfinden sie gegen die persönliche Gestalt des Herrn wie Rama oder Krishna starke Abneigung. Ihr Verständnis von der Macht des Herrn ist sehr beschränkt. In der Bhagavad Gita erklärt der Herr selbst, dass Menschen mit beschränktem Wissen die höchste Persönlichkeit Gottes verspotten, weil sie ihn für einen gewöhnlichen Menschen halten. Solche Menschen kennen die unvorstellbare Macht des Herrn nicht. Durch seine unvorstellbare Macht kann er in der menschlichen Gesellschaft oder jeder anderen Gesellschaft von Lebewesen erscheinen und dennoch der gleiche allmächtige Herr bleiben, ohne im geringsten von seiner transzendentalen Stellung abzuweichen. Um also Menschen zu helfen, die nicht imstande sind, den Herrn in seiner persönlichen ewigen Gestalt anzuerkennen, fragte Maharaj Parikshit Shukadev Goswami, wie man den Geist am Anfang auf den Höchsten richten könne, und der Goswami antwortete ihm ausführlich wie folgt. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaskaryadidadadine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaurabhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rajvacha, Yata Sandariyate Brahman, Dharana Yatra Samatha, Yadrishiva Harit Ashu, Purushas Yamanomalam. Übersetzung. Der mit Glück gesegnete König Parikshit fuhr fort. O Brahmana, bitte erkläre mir im Einzelnen, wie und worauf der Geist gerichtet werden muss und wie die Betrachtungsweise gefestigt werden kann, sodass die unreinen Dinge im Geist eines Herzens entfernt werden können. Sehr nice, dass dieses der Text von heute ist. Ich möchte gerne in der Zeit, die mir in Berlin in eurer Gemeinschaft verbleibt, Vorlesung halten über das Shikshastra Kam, die acht Unterweisungen Chaitanya Mahaprabhus über das Chanten des heiligen Namens. Hier nun in diesem Vers fragt Parikshit Maharaj nach einer Methode, die es ihm erlaubt, den Geist zu reinigen. Der Geist ist dann unrein, wenn Krishna aus ihm oder nicht in ihm gegenwärtig ist. Dann füllt sich der Geist mit den Formen und den Namen und den Wünschen dieser materiellen Energie auf und wird deswegen als materiell verunreinigt betrachtet. Wenn jedoch die Erinnerung an Krishna wieder etabliert wird im Geiste, werden die unreinen Dinge aus dem Geiste heraus entfernt. Nun, in diesem Folgenden erklärt Parikshit oder Shukadev Goswami dem Parikshit die verschiedenen Stufen auf der Ebene der Gottesverwirklichung. Die allererste Stufe, Gott zu verwirklichen, ist, dass man ihn realisiert in Form der Vidat Rupa, der kosmischen Form des Herrn. Man denkt darüber nach, wie die Dinge, die man sieht mit den Augen, eben eine Verbindung zu Krishna haben. Ja, Krishna selber sind in dieser ganz bestimmten Form. Man hat das auch in der abendländischen Philosophie, diesen, ich glaube, Rousseau hat es verkündet oder Voltaire, einer von den beiden Knilchen. Es ging da um ein mehr naturalistisches Verständnis. Einer der beiden ist dann nackig durch den Wald gelaufen, zurück zur Natur. Die Hippie-Bewegung hat später diese Leitsätze, ich glaube, es war Voltaire. Das klingt also ganz wie Olala, also wie Voltaire, der hat so ein bisschen so französischen Klang. Da war also, man soll nackig durch die Wälder gehen, wir uns da informieren können. Wer war es von den beiden? Weißt du im Augenblick nicht. Die Hippie-Bewegung hat das jedenfalls stark aufgesogen, diese Leitsätze. Zurück zur Natur, weil die Natur Gott ist. Nun, in der Philosophie der Vedas wird auch dieses Bild gebraucht. Die Knochen der universalen Form des Herrn sind die Berge. Die Wälder sind die Haare auf dem Leib der universalen Form. Die Flüsse sind die Venen und Adern in dieser universalen Form des Herrn. So wird also ganz genau beschrieben, wie Gott die Natur ist. Dann geht es, nachdem man den Geist auf diese Weise ein wenig gereinigt hat, weiter auf eine nächste Stufe, wo man nämlich jenseits der materiellen Natur schaut und das Brahman erkennt, die unpersönliche Energie des Herrn. Dann schaut man noch weiter auf die Übersee und schließlich auf Bhagavan. Nun, wir als Vaishnavas, als geweihte Krishnas, verstehen, dass wir so gleich von Anfang an unseren Geist auf Krishna richten können und tun dies durch das Chanten seiner heiligen Namen. Doch beim Chanten der heiligen Namen erfahren wir zum Teil noch die Unreinheiten, die in unserem Geiste gegenwärtig sind, eben durch unser fortgesetztes oder langen Aufenthalt im materiellen Dasein. Ja. Und aus diesem Grunde ist es wichtig für uns, unser Chanten immer wieder zu verbessern, zu reformieren. Nun, im ersten Schlucker des Chikshastakams, oder im Chikshastakam finden sich hierzu Unterweisungen und im ersten Schlucker sehr treffende Instruktion. Bitte wiederholt nach mir. Chetodarpana Janam Bhava Mahadavagni Nirvaparam Shreya Vairava Chandrika Vitaranam Vidya Vadu Jivanam Anandam Budi Vadanam Pratipadam Punam Ritas Vadanam Sarvatma Apanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam Gepriesen und ein Es möge allen Sieg geben für das Chanten der heiligen Namen Krishnas, die den Spiegel des Herzens reinigt, oder was das, den Spiegel des Herzens reinigt und die Leiden der lodenden, des lodenden Feuers der des materiellen Daseins auslöscht. Das Chanten ist der zunehmende Mond, der dafür sorgt, dass sich der weiße Lotus des Glücks für alle Lebewesen verbreitet. Das Chanten ist das Leben und die Seele aller Bildung. Das Chanten der heiligen Namen Krishnas erweitert den glückseligen Ozean transzendentalen Lebens. Es gibt eine kühlende Wirkung für jeden und befähigt uns, den vollen Nektar auf jeder Schritt zu kosten. So, es heißt hier, dass das Chanten der heiligen Namen wie ein Yagya ist, ein Feuer. Genau wie ein Feuer die Kraft hat, unreine Dinge zu verbrennen, kann auch das Chanten, wenn es im Herzen erwacht, unreine Dinge im Herzen beseitigen. Dieses Yagya des Chantens des heiligen Namens hat 7 züngelnde Flammen. Und diese Flammen werden im Folgenden erläutert werden. Zunächst einmal heißt es hier Chetodarpanamajanam, der Spiegel des Bewusstseins wird gereinigt. Das ist wichtig, weil wir materielles Leben auf unser Bewusstsein eine Schmutzschicht haben. Zum Beispiel jetzt hier in Ostdeutschland spricht man sehr viel davon, ich weiß nicht, ob es genau so zutreffend ist, dass sich der Rassismus breit macht. Es gibt jetzt sogar Konzerte anscheinend, Gewalt ohne mich. Gewalt, nein, danke. Weil viele Menschen die Notwendigkeit sehen, sich von diesen rassistischen, ausländerfeindlichen Tendenzen zu befreien. Es ist eine Verunreinigung im Geiste, die sich in Gewalt äußert, kommt vor, dass auf diese Weise der Spiegel des Geistes eben getrübt ist und man jemanden nicht mehr als Menschen sieht, sondern als die Takasau, oder sagt man, also ein böses Wort gegen Fremde, oder als ja, schlechter Pole oder irgend sowas. Diese schlechte Neigung im Geiste kommt aufgrund der Verunreinigung. Verunreinigung bedeutet Folgendes. Wir haben ursprünglich eine reine Substanz, die jedoch mit Schmutz bedeckt ist. In genau der gleichen Art und Weise haben wir eine reine spirituelle Identität, die aber bedeckt ist mit der körperlichen Identifizierung. Reinheit bedeutet, auf der spirituellen Ebene zu sein und zu verstehen, dass Krishna der Meister ist und ich sein ewiger Diener. Wenn man nicht dieses Verständnis hat, kann man nicht rein im Bewusstsein sein, sondern leidet unter verschiedenen Verdichtungen der materiellen Unreinheit. Im Grunde genommen sind diese Unreinheiten in drei Formen manifestiert. Zunächst einmal materielle Wünsche. Damit fängt diese Unreinheit an, die basiert ist eben auf der falschen Identifizierung mit dem Körper. Ich brauche eine Frau. Das bedeutet, dass man sich identifiziert mit den männlichen Körpern. Ich brauche, was braucht man noch? Fernsehen und Spiele. Auch eine Identifizierung. Die zweite Manifestation von diesen unreinen Wünschen oder Unreinheiten ist der Genussgeist, die Enjoying Mentality, dass man in allen Dingen, die man tun will, unbedingt der Genießer sein will. Und die dritte Verunreinigung sind ungöttliche Aktivitäten materialistischer Art, die ausgeführt werden. So, diese drei Arten von Unreinheit, materielle Wünsche, der Genießergeist und schließlich die ungöttlichen Tätigkeiten, können dann aufgehoben werden, wenn man sich als ein ewiger Diener des Herrn sieht. In dem Augenblick löst sich das. Da lösen sich diese Unreinheiten. Lord Kapila schreibt oder spricht davon, sagt, dass der Gedanke an Krishna wie ein Blitz ist und diese materiellen Unreinheiten, die sich über das Herz gelenkt haben, wie Berge. Genauso wie Indra damals die Berge gemaßregelt hat, so kann auch der Gedanke an Krishna diese drei materiellen Verunreinheiten lösen. Insbesondere durch das Chanten der heiligen Namen werden diese Unreinheiten vom Spiegel des Geistes entfernt. Der Spiegel des Geistes, und darüber sprachen wir, glaube ich, in Wroclaw. Manche von euch waren dabei gewesen bei der Vorlesung, ist eine sehr erstaunliche Angelegenheit. Und zwar ist es an und für sich nicht so wie ein Spiegel. Im Spiegel ist es so, dass man ein Bild vor den Spiegel stellt, vielleicht sich selber, und das Bild ist danach sofort weg, wenn man weggeht. Wenn man jetzt der Spiegel im Bade hat zuletzt wahrscheinlich Lila Schucker gesehen, den Weltmeister im Aufstehen. Wenn man jetzt zum Spiegel geht und man versucht, dort das Bild von Lila Schucker oder irgendeine Spur vielleicht von seinem mit Zahnpasta schäumenden Mund zu sehen, es ist nicht mehr da. Es ist keine Möglichkeit für uns, den Letzten, der sich vor den Spiegel gestellt hat, heute Morgen zu sehen. weil er weg ist, ein für alle Mal ausgelöscht für alle Zeiten. Der Geist jedoch ist nicht so eine Angelegenheit wie der Spiegel. Alles, was ihr vor den Geist stellt, ist im Geist drin enthalten und bleibt drin. Es ist nicht so wie so ein Spiegel. Spiegelbeispiel hat eine andere Dimension, weswegen es gebraucht wird, worauf ich gleich zu sprechen komme. Aber die Eindrücke, lasst uns so viel festhalten, bleiben im Geiste gegenwärtig. Wenn zum Beispiel jemand träumt davon, dass er fliegt, so sagt Prabhupada, das kommt öfters vor, dann war das so, dass man im vorangegangenen Leben entweder ein Vogel oder ein Astronaut war. Und die das ist so nice. Ein Astronaut. Weil der Eindruck vom Fliegen eben drin geblieben ist im Geiste, wie ein Abdruck im feinstofflichen Geist. Deswegen haben manche von uns so eine entsetzliche Ausstrahlung, also entsetzlich intensive Ausstrahlung, weil so viele materielle Eindrücke da drin sind im Geiste und es manchmal sehr heavy ist mit unserem Geiste. Ihr wisst das bestimmt und habt ja auch etwas dagegen unternommen. Durch das Chanten nun können diese verschiedenen Eindrücke, die uns dazu zwingen, eine bestimmte Natur anzunehmen, weggesäubert werden. Deswegen sieht man, dass manche Devotis sich durch das Chanten verändern, andere nicht so sehr, weil das Chanten nicht so frei von, davon werden wir noch hören, woran es liegt, dass manche sich nicht so verändern. Aber die meisten verändern sich nach der Zeit, werden ganz und gar anders. Ihr feinstofflicher Körper ist plötzlich so anders, dass man sie gar nicht mehr wiedererkennt. Ich weiß, dass das bei mir selber so war, dass ich vor dem Krishna-Bewusstsein eine bestimmte Art von Mensch war und mit dem Krishna-Bewusstsein so entscheidende Veränderungen vorgenommen habe, dass mich Freunde einfach nicht mehr wiedererkannten, obwohl sie die Gesichtszüge noch sahen. Da war es noch das Gleiche geblieben. So, diese Kraft ist im Chanten der Heiligen Namen da. Das führt uns dazu, wenn man sich wirklich verändern möchte, wenn man diese Eindrücke im Geiste, die dazu führen, dass man eine bestimmte Natur hat, verändern will, muss man eine Chantreform einleiten. Man muss richtig mit einem Gebet sich an den höchsten Herrn wenden. Bitte Krishna, fang mit mir etwas an. Bitte akzeptiere mich in deinem Dienst. Nachdem ich von der ganzen Welt zurückgewiesen bin, habe ich nur noch dich als einzige Zuflucht. Wer auf diese Weise chantet, wird mit Sicherheit erfahren, wie zwei Dinge eintreten. Sein Geist wird sich verändern und sein Leben. Ist tatsächlich so, Dino. Wenn man sich hinsetzt und richtig chantet, und auch zu hören, wird sich das Leben verändern. Es werden Dinge passieren. Man kann sich das nicht erklären, wie es geschieht, aber dass es geschieht, ist eine Tatsache. Warum? Weil das Chanten wie eine Art, der heilige Name wie ein Vater kommt, der das irre oder das verirrte Kind aus der körperlichen Auffassung des Lebens und aus seiner materiellen Verstrickung herausführt auf die spirituelle, in die spirituelle Dimension. Das reine Bewusstsein, das Bewusstsein wird sich also reinigen, wie die Sonne, so wird es erklärt, die in einer dunklen Nacht oder an einem Morgen erscheint, langsam mehr und mehr die Dunkelheit vertreibt, sodass sie dann da ist in ihrer Kraft, in ihrer glänzenden Kraft und einen neuen Tag einleitet mit neuen Erkenntnissen. So, wenn das Lebewesen dann von diesem Sonnenaufgang des Krishna-Bewusstseins profitiert, kann es fünf verschiedene Dinge sehr klar sehen, die im vorangegangenen, das heißt nicht Krishna bewussten Leben, unklar blieben. Zunächst einmal sieht es mehr und mehr Krishna in sein Leben einziehen. Das wird erläutert, dass zunächst einmal die Erinnerung an Krishna für uns im bedingten Seelen, im bedingten Leben ja sehr selten ist. Deswegen tut Shukadev Goswami Parikshit Maharaj Gedächtnishilfen anbieten. Er sagt ihm, denk doch über die universale Form. Sieh das doch mal anders. Sieh die Natur mal Krishna bewusst. Das ist so, irgendwie oder anders müssen wir uns an Krishna erinnern. Und durch das Chanten des heiligen Namens kommt mehr und mehr von dieser Erinnerung an Krishna da. Dann sehen wir als zweites Jiva, das Lebewesen, ganz klar und eindeutig als spirituelle Seele. Dann sehen wir Prakriti, die Natur, wie sie ist, Kala, die Zeit, und die uns verstreicht, und Karma, Tätigkeiten. Diese fünf Dinge sieht ein Devotee, der im Krishna-Bewusstsein Fortschritte macht, sehr klar. Gott, das ewige Lebewesen, die Natur, zu dem der Körper gehört, und der Geist, die Zeit, die uns mehr und mehr ausgeht. Viele Devotees kriegen die Verwirklichung im fortschreitenden Chanten, dass sie eigentlich wenig Zeit haben in diesem Leben. Prahlad Maharaj predigte dazu zu seinen Freunden. Er sagt, als seine Freunde ihm sagten, du Prahlad, wir sind jetzt jung, lass uns zufrieden mit dem Krishna-Bewusstsein, jetzt ist Spiel, Sport und Spiel und Spannung angesagt. Da sagt er, Prahlad, also ihr ehrt euch. Schaut doch nur, die Hälfte eures Daseins ist im Schlafen und im Essen eingesetzt. Dann, wenn ihr jung seid, wollt ihr nur spielen, und bis zum 40. Lebensalter ist der Drang nach Sexualität so ungestüm und stark, dass man ständig daran denken muss. Führte ihn also auf, dass man nur wenig Zeit hat. Und ich habe das mal ausgerechnet. Ich bin zwar kein so guter Rechner, aber wenn man diese Argumentation von Prahlad Maharaj ist so, dass von von 100 Jahren, die man jetzt annahmsweise hat im Leben, nur 10 Jahre überhaupt Freizeit ist. Stell dir das mal vor, nur ein Zehntel ist Freizeit davon. Also der Rest ist man wie ein Berserker beschäftigt, auf Klo zu gehen und zu essen und zu schlafen und zu arbeiten, dass man sein Essen, Schlafen und Verteidigen und Sex irgendwie erhalten kann. Es ist total wenig. Das trifft auch für uns im Haushälterleben zu, wenn wir im Haushälterleben sind. Wir müssen, werden so hart angenommen, müssen also unseren Grihastha Mahashais von vorne und hinten und seitlich unsere respektvollen Gebieter darbringen, dass sie es überhaupt noch schaffen, am spirituellen Programm teilzunehmen. Das ist so eine harte Anforderung. Also ein guter Haushälter im Krishna-Bewusstsein verdient mein Respekt mehr. Bei Sannyasi hat man es einfach. Man braucht sich nicht um dies und jenes und das zu kümmern, aber ein Haushälter muss er dafür sorgen. Der kann nicht sagen, ist mir egal, was der Heizungsanlage wird, sonst wird die Frau krank. Und da muss man zur Apotheke und Medikamente einkaufen und so weiter und so fort. Und so weiter. Meine Beispiele sind offensichtlich ein bisschen ungeschickt, aber nicht, es ist schon hart. Also lasst uns unseren Haushältern ermutigen, statt dass sie da durchkommen durch diese Periode in ihrem Leben. So, yes, man merkt im Krishna-Bewusstsein irgendwann, meine Zeit, was mache ich denn den lieben ganzen Tag? Jetzt bin ich 4 Jahre im Krishna-Bewusstsein und denke immer noch nicht so viel an Krishna, wie es sein sollte. So, Chedoda Paramajalam, diese Reinigung im Herzen kann also stattfinden durch Chant der Heiligen Namen. Die zweite Flamme, die züngelnde Flamme, ist Bhava Mahadavagni Nivapanam. Die Leiden des lohnenden Waldbrandfeuers werden gestoppt. Materielles Leben wird mit einem Feuer angesehen. Ein Feuer ist so, dass man in ihm nicht glücklich werden kann. Das ist eine sehr ungewöhnliche Definition von einem Feuer. Man kann sich nicht einrichten in einem Feuer. So sind auch die andauernden Leiden, die aus dem Körper, dem Geist, anderen Lebewesen, die wir nicht mögen, die uns unsere Situation und den Umständen, jetzt wird es Berliner Winter, ihr wisst, Berliner Winter heißt, es wird sehr kalt werden. Kann ich euch sagen. Also jeder, der fragt Gogavani, der ist Berlin erprobt, der wird euch nachher zeigen, was man sich anziehen muss, um hier zu überdauern. Also es ist wirklich heavy, der Berliner Winter. Zum Glück funktioniert hier die Heizung sehr gut. Das ist wirklich eine Segnung, die wir eigentlich kaum ermessen können. In Friedrichstraße, da fegte und da wütete der kalte Wind in den Brahmachari-Quartieren, dass man sich wirklich konzentrieren musste, also ein Bad zu nehmen morgens. So. Nun, durch die diese materielle Welt nun brennt aufgrund von 3 Ursachen. Und diese 3 Ursachen sind, dass man zunächst einmal Krishna vergessen hat. Und dass man deswegen sich identifiziert mit dem materiellen Körper und schließlich dass man zu diesen gottlosen Unreinheiten Aktivitäten neigt. Wir haben unsere reine Identität aufgegeben und wenn wir das haben, dann geht ab da das Leid los. Wir werden überwältigt werden von Martin und Wünschen, mit denen wir nichts zu tun haben. Es gibt eine sehr humorvolle Geschichte von einem Schüler, der einmal von seinem spirituellen Meister angeleitet wurde, Feuer zu holen. Für ein Yagya, für ein Homa. Und der Schüler kam also und konnte anscheinend kein Feuer finden. Und deswegen sagte sein Guru zu ihm, Mensch, es ist so einfach, ein Feuer zu finden. Du brauchst nur in den nächsten Haushalt. Aber wenn du kein Feuer finden kannst, dann geh doch zur Hölle und hol dir das Feuer dort. Und so kam der arme Schüler in die Hölle. Er ging in die Hölle hin und wollte von dort jetzt Feuer holen, was er seinem Guru brachte, so einen lodernden Brand. Er sagte Yamaraj, mein Kind, hier gibt's nicht so ein grobstoffliches Feuer. Das Feuer, was hier brennt, das ist gebracht worden von den bedingten Seelen, deren sinnvolle Reaktion sich hier erleiden. Also mit anderen Worten, Feuer hier sind die sinnvollen Reaktionen auf die verschiedenen materiellen Tätigkeiten. So, das ist auch, wenn wir hören, Sangsaranabanaralida Loka, dass das Waldbrandfeuer gelöscht wird, das Waldbrandfeuer des materiellen Daseins, so sind damit gemeint, diese nicht ein grobstoffliches Feuer, natürlich, das ist uns klar, sondern die Feuer des Leidens, die verursacht worden sind durch die materiellen Wünsche und durch den Geist zu genießen und eben diese ungöttlichen materiellen Tätigkeiten. Wer im spirituellen Leben Fortschritt macht, wird von diesem Feuer, diesem brennenden Feuer, das ihm lebendigen Leibes verschmort, befreit werden. In der Brahma Sanghita, Bhakti Rasamrita Sindhu, heißt es richtig, Kleshagni, Agni heißt Feuer und Klesha, das Leiden, ist Feuer des Leides, wird durch die Aufnahme des echten spirituellen Lebens beseitigt. Und Shubhada, glücksverheißende Umstände, stellen sich ein. Apanasam sritim godam janama vivasho grinan tata satyo vimucheta yat vibeti svayambayam. Lebewesen, die in die Fangmaschen von Geburt und Tod verstrickt sind, können selbst durch das unbewusste Chanten von Krishnas heiligem Namen, der von der Furcht in Person gefürchtet wird, sofort befreit werden. Der heilige Name, so heißt es, ist die höchste Segnung. Er steht über alle Segnungen. Er ist süßer als der süßeste Honig. Er ist die ewige Frucht transzendentalen Wissens am Baum der Schriften. O Bester der Berliner! Wenn jemand den heiligen Namen Krishnas chantet, ohne Vergehen, wenn jemand den heiligen Namen Krishnas nur einmal chantet, ohne Vergehen, ob man es chantet voll Vertrauen oder gleichgültig, der heilige Name wird einen sofort befreien. So, ihr seht also hierin die Kraft des heiligen Namens. Ich möchte, um das zu illustrieren, eine moderne Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte von einem serbischen Taxifahrer in Kroatien. Ihr wisst, die Jugoslawien hat sich geteilt in Kroatien, Slowenien und auf der anderen Seite Serbien. So, dieser Taxifahrer wurde von seinen Nachbarn beschuldigt, Gemeinschaft zu haben mit den Chetniks. Das ist eine serbische Untergrundgruppe, die dafür verantwortlich ist, viele kroatische Dörfer in Schutt und Asche gelegt zu haben und die auch wirkliche Gräueltaten gegen die Kroaten ausgeführt haben. Also richtig, so wie Leute bei lebendigem Leibe aufgeschlitzt haben und wirklich schlimme Sachen, die sehr bösartig sind. So. Dieser Taxifahrer hatte nun vor ein paar Tagen, er wurde also von der Polizei aufgegriffen und sollte gefoltert werden und dann getötet werden. Aber er hatte vor ein paar Tagen die Bhagavad Gita gekriegt und fing also jetzt vor lauter Verzweiflung, während die Folter Sachen da anlegten, Elektroschocks und solche wirklich bösartigen Dinge. Also der Krieg ist so ein wirklich etwas Abscheuliches dort. Die sind so entschlossen, zur Hölle zu gehen mit ihren Kriegsaktivitäten. Jedenfalls, die legten das also an und er fing also an, jetzt aus Hilflosigkeit irgendwie laut zu um Hilfe zu jammern, nicht? Und zwar den Hare Krishna Mahamantra, soweit er ihn erinnern konnte. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama und so weiter, nicht? Und als sie das hörten, wurden sie stutzig. Ach, sagten sie, was war das noch? Ja, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, ich weiß nicht so genau. Und stell dir vor, der war sicher, der war schon in der, der wurde schon exekutiert, also der wurde schon getötet. Aber die haben ihn dann freigelassen und er musste nur auf deinen Freund. Sein Freund wurde getötet. Und der musste dann das Grab für ihn graben und wurde dann befreit. Das ist das Chanten des heiligen Namens, kann einen wirklich vor den Leiden des materiellen Daseins befreien. Wir gehen sehr oft sehr Larifari damit um, mit dem Chanten. Auch jetzt wieder kommt das Ritus, hoffentlich schaffe ich es an diesem müden Wintermorgen irgendwie dabei zu bleiben beim Chanten des heiligen Namens. Das ist natürlich so, dass das bei uns auftritt und das ist auch klar, weil wir so viel Service machen und so erschöpft manchmal sind. Aber lasst uns hieraus eine Lektion erteilen. Wir haben es so gut. Warme Heizung, kein Krieg, genügend Prasadam, nice Service, genug davon vor allen Dingen. So können wir doch das Chanten kultivieren. Wir sollten versuchen, eine Chant-Reform einzulegen und wirklich Geschmack zu bekommen beim Chanten. Jetzt ist der Kartik-Monat, noch einige Tage, ich nehme an, in den man müsste das mal genau nachschauen, aber es ist ungefähr so um den 14. November. Den 10. Aha, danke. Bis zum 10. November, da können wir vielleicht noch ein bisschen in dieser Zeit bemüht sein, unsere Runden einfach qualitativ aufzubessern, dass wir einfach ein bisschen konzentrierter chanten und wieder das Chanten aufarbeiten. Was man im Kartik tut, hat eine sehr viel größere Wirkung an Hingebungsvollen Dienst als zu irgendeiner anderen Zeit. So können wir hier, dadurch, dass wir unser Chanten reformieren, mit großer Sicherheit noch Fortschritte machen. Gut. Das waren jetzt die ersten beiden züngelnden Flammen des Chantens der Heiligen Namen, die das Feuer des materiellen Daseins beseitigen sollen. Ich hoffe, das Thema interessiert euch. Wir werden in den noch kommenden Vorlesungen also darauf eingehen. Bitte nehmt an den Vorlesungen teil. Es sind bestimmt neue Informationen da, die einfach hilfreich sind im Krishna-Bewusstsein. Ich möchte jetzt, es tut mir leid, heute, gestern und heute und morgen noch ein bisschen haben wir auf dieser Lehrerkonferenz zu tun, die jetzt in der Humboldt-Universität ist, und es ist eine großartige Möglichkeit zu preachen. Wir haben schon sehr wichtige Kontakte gemacht und heute wollen wir versuchen, einen sehr lebenswürdigen Minister kennenzulernen und zu ihm ein bisschen zu preachen. Also wir müssen ein bisschen konzentriert sein und kann deswegen nicht so lange sprechen. Aber vielleicht sind noch ein oder zwei Fragen dazu. Mahavishnu.
Will you say something? Why is it so that Madhav Damodar is so different from the others? Why is it so special? Why is it so?
During this month of Damodar, Rishi spricht das aber für eine Kassette und deswegen sage ich mal weiterhin in Deutsch. Die Frage war, warum ist der Monat Damodar so speziell? Es liegt daran, dass in dieser Zeit Mutter Yashoda Krishna gebunden hat. Das ist sehr speziell für die Devotees Krishnas. Denn der unbegrenzte Herr, das wurde durch dieses Lila gezeigt, kann durch die Liebe seines Devotees gebunden werden. Nun gibt es eine sehr vertrauliche Information. Mutter Yashoda konnte ja Krishna nicht nach sogleich binden. Sie musste wirklich sich anstrengen und immer wieder mit einem Seil, das alte Seil, verlängern. Und ganz gleich, wie viel Seil sie ranbrachte, es war immer so zwei Fingerbreit zu kurz. Radharani nun konnte Krishna sofort binden, als sie es einmal wollte. Das ist ein vertrautes Geheimnis, das nicht viele wissen. Einmal kam Krishna zu spät zu der verabredeten Stelle im Wald von Vrindavan. Und Srimati Radharani hatte schon sehr, sehr lange gewartet. Die ganze Nacht hatte sie auf ihn gewartet. Und als Krishna kam, sagte sie, wo warst du denn so lange? Wir hatten uns doch verabredet. Ach, sagte Krishna, da war ein Festival bei Mutter Yashoda. Und ich wollte weg die ganze Zeit, aber ich war festgehalten. Ich konnte nicht. Das war ein Familienfest, ich musste da sein. So, das war eine nackte Lüge. Krishna war nicht beim Festival bei Mutter Yashoda, sondern woanders. Zu viel immer herum im Wald von Vrindavan, das ist nicht gut für dich. Und sie band ihn dann fest mit einem goldenen Seil. Und sofort, weil Srimati Radharani so viel Liebe für Krishna hat, sofort kam sie rum. Also konnte sie ihn fesseln. So, das ist also die, das, wenn wir Radha, Jayadada, Modadada, Modadada, dann beziehen wir uns auf dieses Lila. Eigentlich tun wir uns als Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, auch an dieses Lila erinnern. So, das Besondere ist also, dass der unbegrenzte Herr gefesselt werden kann von seinem Devotee. Und in diesem Monat nun wollen wir auch Zuflucht suchen bei Krishna, sodass Krishna sich uns offenbart und dass wir Krishnas Lotusfüße erreichen können. Ja,
ich hätte auch so eine Frage zum philosophischen Verständnis. Und zwar, du hattest gesagt, dass der Geist halt vergangene Aktivitäten aufzeichnet. Warum ist es denn so, dass der Geist auch zukünftige Aktivitäten aufzeichnet? Und auch diese Dinge auf diesen Spiegel bleiben gebracht, du hast das Beispiel gebracht, dass wenn ein Spiegel ist und er ist jetzt nicht mit dem Widerschuppert drauf, nur wenn der letzte war im Bad. Manchmal ist ja auch das auf zukünftige Sachen auf dem Spiegel.
Lila Sugar war wahrscheinlich der vorletzte, wir sollten ihn nicht so stark kritisieren. Ja. Zukünftige Aktivitäten?
Ja.
wie meinst du das genau? Also was in der Zukunft ist, ja, ist das im Geiste, dass das noch darauf kommt?
Ja, das man kann zum Beispiel mit dem Geist auch zukünftige Aktivitäten erfassen. Also man kann zum Beispiel in Träumen, wie die Zukunft sagt, voraussagen. Also, weil das hätte mich jetzt noch philosophisch interessiert.
Ja, aha.
Wie man das sehen kann. Ich meine,
wie man die Zukunft sehen kann. Gut.
Konzept passt nicht so rein von diesem Geist.
Die Zukunft ist schon da. Auf eine Art und Weise. Es trennt uns nur noch ein bisschen Zeit von ihr. Es ist wie eine, wenn du es mit einem Bild vergleichen möchtest, wenn du einen Film hast, dann ist schon in dem Film die Zukunft da. Wenn wir beispielsweise ein Videoband sehen von der von Prabhupads Leben, da ist auf dem Videoband bereits schon seine Antya Lila drauf, auch wenn wir zurzeit nur einen Blick haben in die Filmdokumentation, die zeigt, wie auch das Schiff die Jaladuta geben. Wenn das zu der bestimmten Zeit hingerollt wird, dann wird es sichtbar. So ist auch die Zukunft bereits zu einem gewissen Grade durch das Karma der bedingten Seele festgelegt. Nun, wenn man dieses Bild, wenn man jetzt das hört, dann fragt man sich sofort, wo bleibt denn der freie Wille? Und dazu müssen wir ein anderes Bild nehmen. Berlin wird von verschiedenen Ortschaften umgeben. Und diese Ortschaft, eine dieser Ortschaften werden von Shuklambara und den anderen Sankirtan-Devotees besucht werden in der Zukunft. Shuklambara ist schon in Potsdam. Shuklambara ist auch in wie heißen diese ganzen Zossen? Gibt es das? Zossen ist zu weit weg. Und, was? Brandenburg. Neuruppin gibt es auch. Shuklambara ist da. Ich kann Shuklambara jetzt schon sehen über die Straße von Potsdam. Bitte schön, das geht noch mit dazu. Geben Sie viel, das ist Weihnachtsmarathon. Er wird dorthin gehen. Er hat trotzdem aber die Freiheit, ob er jetzt nach Neuruppin oder Potsdam und so weiter geht. Das ist da. Nun, wir können mit unserer Vorstellung eben diesen Bereich überschauen. Du kannst dir vorstellen, Jaydev, dass oder für dich ist es schon klar, Shuklambara ist in Potsdam. Es gibt jetzt jemanden, der hat zum Beispiel für Bimal, der jetzt ein Kind ist, habe ich geschnappt, ist das nicht klar, weil sein Gesichtskreis nicht so weit geht. Potsdam? Keine Ahnung. Also schon mal gehört, aber keinen Bezug dazu. Nun, Krishna kann genauso wie du sehen kannst, dass Shuklambara in Potsdam sein wird, alles überblicken und sehen, dass Shuklambara vielleicht in Tokio mal verteilt. Kommt ja auch alles vor beim Berliner Tempel. Wir haben hier einen Devotee, die ist in Tokio, eine Kundalata. Geht's überhaupt? Es geht. So. Krishna kann also das in die Zukunft so weit sehen. Als die höchste Persönlichkeit Gottes, sagt er, weiß ich alles, was in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft geschieht. Mich kennt aber niemand, sagt er. Ja. So, Krishnas Blick sozusagen ist weiter. Das Beispiel, was du geben könntest, ist auch das Beispiel eines Vaters. Mahadev weiß, was Bhima heute Abend tun wird. Rasten. Und vielleicht noch vorher ein Bild malen. Ist unwahrscheinlich, nicht? Vom Rasten ist unwahrscheinlich, oder? Man weiß nie. Alles möglich. Mahadev als Vater, weil heißt das, dass Bhima keine Freiheit hat, dass er nicht, weil Mahadev schon vorher weiß, dass er keine Freiheit hat? Nein. Also Freiheit in diesem Beispiel soll also gezeigt werden, zum Beispiel mit den Ortschaften, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt in der Zukunft. Dass nun diese Möglichkeiten zur gleichen Zeit schon in gewisser, die sind schon da. Und große Persönlichkeiten können eben sehen, was für Möglichkeiten ausgenutzt werden. Und manchmal kann durch eine Eingebung der Überseele, man nennt das denn Déjà-vu, dir auch das klar gemacht wird und du hast einen Einblick. Krishna kann es möglich machen, dass du genau in die Zukunft schaust. Das ist ein schwieriges philosophisches Thema übrigens. Damit hat sich Einstein auch beschäftigt. Einstein sagte auch, alle Dinge sind schon da und gab dafür auch Beispiele. Nicht? Er sprach von den parallelen Universen. Die vierte Dimension, die Zeit. Ach, Paus, da müssen wir uns jetzt in der Zeit, die wir haben, Krishna hingeben. Das ist ganz eindeutig. Diese Chance müssen wir schon wahrnehmen. Gut, lasst uns hier enden. Hare Krishna.